Herzlich willkommen bei meinem Podcast Chief Energy Officer – Zeit für Führung. Mein Name ist Boris Diekmann und ich bin heute zusammen mit Oliver Bruns, CEO von Gundlach Packaging. Herzlich willkommen, Olli. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Zeit für bewusste, menschliche Führung.
Vielen Dank, Boris. Es ist mir eine große Ehre, dabei sein zu dürfen und wirklich eine Riesenfreude. Bin sehr, sehr gerne dabei.
Erzähl doch mal ein bisschen was, ganz kurz ein bisschen was über Gundlach Packaging und dich. Was macht ihr und was gibt dir darin Energie, wenn du da morgens so reingehst?
Gerne. Ja, für vielleicht die kurze Beschreibung, wer ich bin. Ich bin Vater von zwei wirklich ganz tollen Kindern. Das gibt mir sehr, sehr viel im Leben. Bin sehr leidenschaftlicher Sportler und ja, beruflich einfach das wahnsinnig tolle Privileg, mit vielen, vielen tollen Menschen arbeiten zu dürfen. Und das tue ich zum überwiegenden Teil gerade als CEO der Gundlach Packaging Group, ein Unternehmen, was sich auf die Fahne geschrieben hat, die Welt der Verpackung ein bisschen besser zu machen und damit das Leben für uns alle ein bisschen besser zu machen. Und zwar häufig kunststoffbasierte Verpackungen oder wenig nachhaltigere Verpackungen, die sich schlecht recyceln lassen oder einen schlechteren CO2-Abdruck haben, durch bessere Verpackungen zu ersetzen. Und das ist das, was wir hier mit einer wirklich tollen Mannschaft machen. Das macht mir ganz viel Freude. Also von daher, heute war ein ganz besonderer Tag, denn heute bin ich zur Arbeit gekommen und wusste ja, dass wir beide heute noch sprechen werden. Aber ich komme tatsächlich jeden Tag mit einem großen Lächeln im Gesicht ins Büro und freue mich einfach, mit diesen tollen Menschen Dinge, ja, Zeit verbringen zu dürfen, Dinge vorantreiben zu dürfen, gemeinsam mit den anderen Führungskräften im Blick zu haben, wie schaffen wir es, jeden Einzelnen bei uns im Team jeden Tag ein bisschen besser machen zu können und dafür zu sorgen, dass wir doch in unserer Arbeitswelt, wo wir so viel Zeit miteinander verbringen, wenn ich sehe mein Team hier, ja, ich glaube, das ist eine faire Aussage. Ich sehe die mehr als meine Familie, ne? Und von daher bin ich wirklich froh, mit diesen tollen Menschen die Zeit verbringen zu dürfen.
Ein paar von diesen tollen Menschen durfte ich ja mal kennenlernen. Ich kann das also gut nachvollziehen, das Strahlen da in den Augen. Ja, vielleicht ein guter Startpunkt. Ich glaube wirklich, dass so ein Podcast ein Raum ist, um etwas in die Welt zu tragen, um mit der Welt in Verbindung zu sein, um einen Beitrag zu leisten. Und ich sehe das auch als deinen Podcast. Jeder Gast, der hier kommt, ist einzigartig, hat einen besonderen, einzigartigen Blick auf Menschen, auf Unternehmen, auf sich selbst, auf die Welt. Und deshalb wäre vielleicht ein schöner Startpunkt, wenn du ein bisschen erzählst, was dir heute ein wichtiges Anliegen wäre. Warum ist es ja Zeit für Führung? Das kann man ja mehrfach sehen, nicht? Es ist jetzt Zeit dafür, aber das, was wir zusammen tun, ist Zeit für Führung. Oder anders gefragt, wenn dieser Podcast heute vielleicht einer der wertvollsten des Jahres für unsere Hörerinnen wäre, was würdest du dir wünschen, dass er beiträgt oder bewirkt?
Ich würde mich freuen, wenn unsere Zuhörer zwei Dinge mitnehmen würden. Vielleicht schaffen wir das im Laufe der Zeit, auf beide Themen ein bisschen einzugehen. Für mich ist Führung oder das, was uns beide ja wirklich auch ganz massiv miteinander verbindet, das Thema Unternehmenskultur, in zwei Bereichen ganz, ganz wertvoll. Zum einen, das sagte ich eben schon, als ich so ein bisschen über mich berichtet habe, ich glaube, wir haben einfach die Situation, dass wir wahnsinnig viel Zeit unseres Lebens mit der Arbeit verbringen. Und dementsprechend ist es eine Herzensangelegenheit, dafür zu sorgen, dass Menschen, die mit uns irgendwie in Interaktion stehen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie eine tolle Zeit haben, dass sie am Ende ihres Lebens zurückschauen und sagen, weißt du noch, das war irgendwie eine schöne Zeit. Und nicht nur denken, boah, die Arbeit war jetzt eigentlich ein notwendiges Übel, um mir den Rest meines Lebens zu finanzieren, sondern dass wir irgendwie Teil der Erfahrung, Teil der Erlebnisse, Teil des Lebens sind. Und man zurückschaut und sagt, da haben wir was Gemeinsames erlebt, da haben wir mit tollen Menschen Zeit verbringen dürfen. Ich habe mich wohlgefühlt, ich habe mich als Mensch weiterentwickelt, ich bin gewachsen und ich habe irgendwie geschafft, einen Impact auf anderen Menschen zu haben, der positiv ist, wo Menschen zurückschauen, sich gerne an einen erinnern. Und diese sehr menschliche Komponente, die ist mir sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass wir da alle, gerade wir als Führungskräfte, eine Verantwortung dafür haben und ganz viel dazu beitragen können, dass Menschen ein tolles Leben haben, gerade wie man, wie ich eben schon sagte, wenn man betrachtet, wie viel Zeit wir miteinander verbringen. Die zweite Komponente, und die kommt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen überraschend, aber die ist für mich genauso relevant. Und zwar denken viele ja, das ist so ein bisschen wie, Unternehmen sollten vielleicht auch mal was spenden oder sollten dafür sorgen, dass sie gute Nachbarn sind und ähnliche Dinge, aber das ist ja alles irgendwie so ein bisschen unter Social Responsibility. Ich würde auch gerne die Nachricht mitbringen, und das ist die zweite Komponente, dass es gleichzeitig glücklicherweise auch absoluter, knallharter betriebswirtschaftlicher Logik entspricht. Denn es ist der einzig nachhaltige Wettbewerbsvorteil, den wir haben können. Jetzt gucke ich mal uns als Gundlach Packaging Group an. Wir entwickeln uns glücklicherweise wirklich toll. Das Unternehmen wächst und es ist super und jeder Monat ist es eigentlich noch besser als der vorherige an der Stelle. Aber wenn wir uns das mal wirklich neutral angucken, dann verarbeiten wir Rohstoffe, die nahezu jedes andere Unternehmen, mit dem wir im Wettbewerb stehen, genauso verarbeitet. Und wir tun das mehr oder weniger mit den gleichen Maschinen. Und wir bedienen alle mehr oder weniger den gleichen Markt und haben auch alle sehr ähnliche IT-Systeme und alles, was man sonst so typischerweise irgendwie betrachtet an der Stelle. Aber das, was es nur einmal auf dieser Welt gibt und was dementsprechend nicht zu kopieren ist, das sind wir als Mannschaft. Das sind wir als Menschen, das ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir wirken als Gruppe intern, aber auch wie wir nach außen wirken, das ist das, was aus meiner Definition, was ich als Kultur zusammenfasse. Und das ist einzigartig. Die gibt es nicht nochmal. Und das ist der einzig relevante und noch nachhaltige Wettbewerbsvorteil, den wir haben können. Und wenn ich mir jetzt anschaue, jetzt würde ich nicht nur Gundlach, sondern auch vorherige Unternehmen betrachten, dann sehe ich einen direkten 1:1 Zusammenhang zwischen, wie gehen wir miteinander um, wie fühlen die Menschen sich in unserem Umfeld, inwieweit schaffen wir das wieder, das Funkeln in den Augen zu erzeugen. Und wenn wir das Funkeln in den Augen erzeugen, dann kommt der betriebswirtschaftliche Erfolg fast automatisch. Dann haben wir einen fruchtbaren Boden, dann können wir mit den Menschen arbeiten. Dann kommen auch plötzlich Themen wie, kannst du mir mal helfen? Können wir das zusammen machen? Kannst du mir was beibringen? Und es ist eine ganz andere Grundstimmung, eine ganz andere Dynamik. Und gleichzeitig bekommen wir dann auch Rückmeldungen aus dem Markt. Kunden, die sagen, also irgendwie macht das Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Irgendwie seid ihr anders, ne? Ihr habt eine andere Dynamik, ein anderes Energielevel. Lieferanten und Partner, die sagen, ja, mit euch möchten wir gerne zusammenarbeiten, weil wir glauben auch, dass ihr zukünftig auch weiterhin erfolgreich sein werdet. Und jeder mag hier irgendwie vielleicht auch mit den Unternehmen und den Teams zusammenarbeiten, wo man das Gefühl hat, dass sie erfolgreich sein werden. Und gleichzeitig, es gehen Krankheitsquoten runter, weniger Arbeitsunfälle, mehr Achtsamkeit, die das Ganze bewirkt an der Stelle. Wir haben da nicht mehr großartige Themen, Stellen zu besetzen, sondern wir sehen, dass sich das rumspricht und denken so, hey, bei denen nicht nur, dass die erfolgreich sind, sondern das macht ja anscheinend Freude und Spaß, bei denen zu arbeiten. Und wenn wir diese beiden Sachen heute vermitteln können, dass es zum einen Spaß macht und dass es zum anderen ein großer Teil unseres Lebens ist, den wir alle irgendwie besonders schön verbringen wollen, und es glücklicherweise, hier der zweite Punkt, uns auch einfach massiv hilft, in unseren Funktionen erfolgreich zu sein und auch im klassischen betriebswirtschaftlichen Sinne erfolgreich zu sein, dann wären das zwei Nachrichten, die hoffentlich unseren Zuhörern heute ein bisschen zu denken gibt und sagt, ich bitte unterschätzt das Thema nicht, sondern das ist für mich das allerwichtigste Thema, was wir auch noch auf der Agenda haben können. Und ich komme jetzt gerade aus, bei mir heißt das Executive Committee, also meine Top-Führungskräfte, wir kommen zusammen und wir besprechen, was immer alles so im Unternehmen passiert. Und natürlich sprechen wir dort über Menschen. Und natürlich sprechen wir dort über die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir sprechen über unsere Kultur. Denn wenn ich verstehe und wenn ich tief daran glaube, dass die Unternehmenskultur das Wichtigste ist, um unser Ergebnis und den Erfolg unseres Unternehmens nachhaltig zu beeinflussen, dann ist es nicht irgendein Randthema und dann ist das auch kein Projekt, sondern dann ist das der essentiell wichtige Bestandteil mit der Verantwortung, dass wir uns ganz natürlich in jedem Meeting, wenn unsere Top-Führungskräfte zusammenkommen, über unser wichtigstes Thema unterhalten. Denn das ist das Fundament unseres Erfolges. Und ja, das sind so die beiden Punkte, die mir da als erstes einfallen. Wenn wir die beiden vermitteln könnten, dann hätten wir, glaube ich, eine Menge erreicht.
Das glaube ich auch, denn die Menschen sind, glaube ich, immer noch die einzige Spezies, die wir einstellen. Und die Verbindung zwischen dem Funkeln in den Augen, von dem du sprichst, ne, das Leuchten und EBITDA letzten Endes,
Exakt.
diese Verbindung, nur wenn ich die sehen kann, macht es Sinn, so zu führen wie du, in dem Spirit von einem Chief Energy Officer, wie wir es beide manchmal genannt haben. Erzähl doch noch mal ein bisschen mehr dazu. Vielleicht wann und wie ist bei dir eigentlich, du bist ja auch klassischer Betriebswirtschaftler. Wann
Ja.
und wie ist bei dir eigentlich die Überzeugung gereift, dass der Mensch zuerst stehen muss, nicht aus, wie soll ich sagen, obwohl er gar nicht schlecht dran wäre, aus einem Gutmenschentum heraus, sondern als zentraler Fokus eines CEOs und jeglicher anderer Führungskraft? Gab es da, wie soll ich sagen, Ereignisse oder Menschen, von denen du gelernt hast, die dich inspiriert haben und gesagt, ich fange an, das zu sehen und ich werde das so umsetzen?
Ja, ich glaube, bei mir ist das zum einen entstanden, dass die erste Komponente, das heißt, mir macht es Freude, wenn es Menschen in meinem Umfeld gut geht. Und ich habe das schon immer in meinen ersten Führungsverantwortlichkeiten trotz meiner Verantwortung gesehen. Und jetzt ganz egoistisch gesprochen, macht es auch mir einfach viel mehr Freude, wenn wir zusammen Spaß haben, wenn wir zusammen uns gegenseitig noch weiterentwickeln, uns gegenseitig in einer Art und Weise miteinander umgehen, uns Feedback geben, einfach in einer Art und Weise mit interagieren, wo das schon fast so ein bisschen verschwimmt. Ich habe viele wirklich enge Freunde durch mein Berufsleben kennengelernt. Und das sind einfach tolle Menschen. Und das sind nicht nur tolle Kollegen, sondern das sind wirklich Freunde. Das sind einfach tolle Menschen in meinem Leben geworden. Und jetzt sind sicherlich auch ganz viele Zufälle passiert, aber irgendwie sind wir mit dieser Art und Weise zu führen dann recht erfolgreich unterwegs gewesen. Und so hat sich das irgendwie weiterentwickelt und irgendwann kam immer stärker das Thema durch. Ich meine, ich könnte nicht anders führen, aber natürlich lernt man immer mehr dazu. Und irgendwann hat man dieses Gefühl, hey, irgendwas macht das mit Menschen und das ist etwas Positives. Und man bekommt Rückmeldungen und man sieht, dass plötzlich Dinge möglich sind, von denen jeder vorher gedacht hat, dass es nicht möglich ist. Ich habe auch Momente gehabt, das werde ich auch nicht vergessen. Ich habe auch Momente gehabt, ich hab auch im Private Equity Umfeld gearbeitet und noch dort, wo hab ich festgestellt, dass wir über die Menschlichkeit, über die Kultur, vermutlich, wenn wir uns mal im Benchmarking mit anderen Unternehmen verglichen haben, wir vielleicht schneller erfolgreicher wurden und nachhaltiger erfolgreicher wurden im Sinne von Unternehmenswert gesteigert, EBITDA gesteigert, mehr Umsatzwachstum gehabt, weniger Fluktuation in der Mannschaft, mehr Zufriedenheit. Also all diese Dinge, die eine starke Korrelation zueinander hatten. Ich habe immer das Bauchgefühl, war tatsächlich in meiner P&L ablesbar, mehr oder weniger. Und da war so dieser Punkt, als ich dann auch von der einen oder anderen Person, auch aus der Finanzcommunity angesprochen wurde, die irgendwann mal sagte, so, hey Oliver, du sprichst irgendwie immer über Kultur und Menschen und so, aber du bist als CEO doch erstmal vorrangig dafür zu sorgen, dass wir hier die Ergebnisse optimieren. Und irgendwie jedes Team, was du irgendwie in die Hände bekommst, entwickelt sich ja irgendwie ganz gut und gleichzeitig redest du immer über diese Themen, über die wenig andere reden. Und jetzt finde ich das irgendwie merkwürdig, aber erzähl mal, also irgendwo scheinst du was in der Hand zu haben, was funktioniert. Und das waren so ein paar Momente, wo ich immer gemerkt habe, hey, ich glaube, da ist wirklich eine starke Korrelation. Ich spüre das, ich sehe das. Menschen sprechen einen darauf an und Ja, und dann sind natürlich auch so Momente entstanden, und da bist du jetzt auch nicht ganz unbeteiligt dran gewesen, Boris, dass ich auf Menschen getroffen bin in meinem Leben, von denen ich ganz viel gelernt habe, die mich wieder inspiriert haben, die mir vielleicht auch Methodiken an die Hand gegeben haben, die mir Sichtweisen aufgezeigt haben, die mich in meiner Grundüberzeugung noch weiter bestätigt haben, die aber vielleicht meine Möglichkeiten, meine Bandbreite so zu führen und Kultur zu prägen, noch stärker gemacht haben. Und da gab es mehrere Menschen, die ich glücklicherweise in meinem Leben kennenlernen durfte, die mir da was mit auf den Weg gegeben haben. Sei es aus meiner Familie heraus, sei es Menschen, die ich in meinem Privatleben, im Freundeskreis, im sportlichen Umfeld kennengelernt habe, sei es frühere Vorgesetzte. Aber, und das sage ich jetzt nicht, weil wir beide uns gerade miteinander unterhalten, da gehörst du auch ganz massiv zu. Und genau diese tollen Menschen haben sicherlich dazu geführt, dass ich mich dann auch im Laufe der Jahre weiterentwickelt habe. Und ja, also dieses von ich tue es, weil ich es einfach für richtig halte, hin zu einem Verständnis, das funktioniert auch tatsächlich im traditionellen betriebswirtschaftlichen Sinne des Erfolges, hin zu einer Überzeugung, hey, wir haben da wirklich was in der Hand, was wertvoll ist. Und dann diese Bestätigung und das persönliche Wachsen an diesen Themen, so würde ich meine Reise da vielleicht beschreiben.
Ja, Rolli, ja, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich kann mich auch an viele Momente erinnern, wo ich sagte, oh, das war so eine Sternstunde. Und es ist eine schöne Überleitung, weil ich muss mal einen Schritt zurückgehen, weil ich ganz viel auch von dir gelernt habe, weil wir in unterschiedlichen Art und Weisen wirken dürfen und können. Und im besten Fall kommt sowas zusammen. Ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, an ein Meeting, das wir mal hatten und darüber sprachen. Du sag mal, wenn sich die Unternehmenskultur hier in dieser Organisation noch weiterentwickelt, und stärker und gesünder wird, woran willst denn du das eigentlich messen? Max, welche KPIs brauche ich nicht? EBITDA, Punkt. Und ich frage dich, warum? Was soll ich mir die Mühe machen, die einzelnen Wege nochmal zu gucken, ob das nun über Qualität, über Employer Branding geht, über Kreativität, über die Geschwindigkeit von Umsetzung von Entscheidungen etc. pp. Warum die ganze Theorie? EBITDA. Punkt. Und du sagst es gerade, ja, ich mache so ein paar Dinge, die vielleicht helfen. Vielleicht schau doch mal, das wäre total schön da, wenn du da ein bisschen erzählst aus deinem Alltag. Wie nutzt du, wie soll ich sagen, wie nutzt du deine Verantwortung als CEO? Oder anders gefragt, welche Möglichkeit hast du eigentlich als CEO, die Kultur und die menschliche Energie im Alltag in irgendeine Weise zu prägen? Abgesehen davon, dass du Workshop machst. Da sind ja noch 360 andere Tage und viele Dinge, die passieren. Was sind Dinge, auf die du ja entweder achtest, es ist vielleicht gar nichts, was du unbedingt tust, oder Dinge, die du bewusst tust oder anstößt, oder vielleicht auch Dinge, die du bewusst nicht tust, von denen du die Erfahrung gemacht hast, dass du direkt und häufig als CEO ja indirekt, du siehst ja nicht alle Menschen jeden Tag und kannst gar nicht mit ihnen allen in Berührung sein. Ja, was sind ein paar Erfahrungen, die du gemacht hast? Ach, schon mal, können, das hilft. Das nehme ich mit auf meine Reise.
Ja, vielleicht helfe ich mir gerade in der Herleitung, was ich so im Alltag mache, mit kurz darauf eingehen, was du als erstes gesagt hast. Dass ich dir gesagt habe, ich messe es am EBITDA. Das kommt aus dieser tiefen Überzeugung heraus, dass Kultur einfach alles ist. Es ist beeinflusst alles, was wir tun. Und dementsprechend, wenn ich eine einzige Kennzahl nehmen müsste, in der ich das ablesen kann, dann ist es das EBITDA, weil es beinhaltet so viele Themen. Aber unsere Kultur hat einen Einfluss auf alles, was wir tun. Und das ist der Grund, warum ich sage, das lasse ich gar nicht an einer Kennzahl oder einem Sammelsurium so ablesen. Und wenn ich eine Kennzahl wählen müsste, dann wäre es halt das EBITDA des Unternehmens. Ja, was haben wir für Möglichkeiten als CEO die Kultur zu prägen? Da gibt es sicherlich ein paar Themen, auf die ich gleich ein bisschen detaillierter eingehe. Aber ich glaube, Das vorderrangige Thema ist erstmal, dass ich versuche, einfach ich zu sein. Ich versuche, keine Rolle zu spielen. Und ich hoffe, das würde mein Team auch genauso bestätigen. Also ich bin meinem Team hier, meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber genauso, wie ich als Privatperson auch bin. Ich versuche nicht anders zu sein. Ich nehme nicht raus, irgendwie hier die tollste, wichtigste Person zu sein. Ganz im Gegenteil, sondern meine Definition von meiner Rolle ist, dass ich dafür da bin, das Team zu unterstützen und nicht andersrum. Und ich hoffe, dass sie das spüren, dass ich einfach authentisch bin, dass ich aber auch dass ich offen über meine Gefühle spreche. Wenn ich Sorgen habe, wenn ich Ängste habe, dann suche ich mir Rat im Team und ich sage denen, ne, hey, Team, irgendwie, das fühlt sich nicht gut an. Das heißt, ich versuche, den Gefühlen einen Raum zu geben. Manchmal lassen sich in einem Alltag, in einem Wirtschaftsunternehmen, lassen sich nicht immer alle Themen vollkommen rational erklären. Manchmal fühlen wir, dass Dinge richtig sind oder wir fühlen, dass etwas nicht richtig ist. Noch weit bevor wir wissen, warum es sich so anfühlt. Manchmal können wir später herausfinden, warum wir der Meinung waren, dass wir etwas tun oder nicht tun sollten. Aber häufig spüren wir schon etwas und wir nehmen diese Gefühle sehr ernst. Und das ist dementsprechend auch eine Frage, die häufig bei uns im Alltag vorkommt. Ja, wie fühlt es sich denn an, wenn wir über Investitionsentscheidungen sprechen, wenn wir über Geschäftsentscheidungen sprechen, die wir täglich zuhauf zu treffen haben? Und natürlich gibt es dann ganz viele Informationen, die wir uns anschauen und die wir mit berücksichtigen. Aber in ganz vielen Fällen stellen wir uns dann die Frage, aber was sagt denn unser Gefühl dazu? Und wenn unser Gefühl sagt, dass wir vielleicht auch etwas nicht tun sollten, dann ist es in den allermeisten Fällen dann auch eine weise Entscheidung, nochmal 3 Schritte zurückzugehen und zu gucken, was haben wir vielleicht übersehen? Welche Perspektiven haben wir noch nicht eingenommen? Warum fühlt es sich gerade wie folgt an? Und dem Gefühl nachzugehen, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, dass wir dem Raum geben sollten. Jetzt haben wir genau das Thema, was du gerade sagtest, dass wir also ich sage jetzt, wir CEOs, und das betrifft viele Führungskräfte, ja leider nicht jede Person jeden Tag so sprechen und sehen können, wie wir das vielleicht gerne würden. Gibt es leider eine zeitliche Limitierung. Umso wichtiger ist aus meiner Perspektive allerdings die Art und Weise, wie intensiv Begegnungen sind. Und hier, und das ist etwas, das ist aus all diesen Kulturthemen etwas, das halte ich für besonders wichtig. Und da haben wir beide uns ja glücklicherweise schon ganz häufig darüber unterhalten, ist das Thema Fokus. In dem Moment zu leben, volle Aufmerksamkeit auf den Moment zu geben, hat in meiner Erfahrung die Art und Weise der Beziehungen grundlegend verändert. Wie häufig haben wir alle schon erlebt, dass man sich mit jemandem unterhält, dass man in einem Meeting sitzt und man das Gefühl hat, zwar körperlich sind ganz viele Menschen anwesend, aber mental, geistig sind die gerade völlig woanders. Und so versuche ich, und das ist sicherlich etwas, wo man auch nie auslernt und wo ich mich selber jeden Tag versuche, ein bisschen zu verbessern, dass ich jedem Moment, jedem Gespräch, jeder Interaktion mit einem anderen Menschen versuche, diesem Moment, dieser Situation, diesem anderen Menschen meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und damit eine Tiefe in diese Gespräche, eine Tiefe in die Beziehung hinein zu bekommen, die es mir sonst vielleicht nicht möglich gewesen wäre, wenn ich gedanklich gerade an mehreren Themen gleichzeitig hänge. Also von daher ist es eine bewusste Entscheidung gegen jegliche Art von Multitasking und eine sehr bewusste Entscheidung zu versuchen, meine ganze Energie, meinen ganzen Fokus auf einen konkreten Moment, in dem ich mich gerade befinde, zu legen. Und das bedeutet, dass ich auch sehr bewusste Entscheidungen treffe, was mir wiederum geholfen hat, Ruhe in mein Leben reinzubekommen. Also wenn ich zum Beispiel die sehr bewusste Entscheidung treffe, ich ruhe mich jetzt mal 2 Stunden aus, dann tue ich das hinterher nicht und habe ein schlechtes Gewissen, was hättest du jetzt in diesen 2 Stunden alles tun und machen können und sonstiges, sondern es ist eine sehr bewusste Entscheidung. Wenn ich mich die eine bewusste Entscheidung treffe, ich unterhalte mich jetzt mit einer Person, dann tue ich das mit all der Freude und Leidenschaft und Aufmerksamkeit, weil ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe, ich möchte mich jetzt mit dieser Person unterhalten. Und so versuche ich die zugegebenermaßen immer gefühlten viel zu wenigen Begegnungen mit anderen Menschen eine Tiefe zu geben. Und eine Tiefe zu geben, wo ich das Gefühl habe, lass die Zeit, die wir dann miteinander verbringen, so intensiv nutzen, dass wir damit etwas aufbauen können, dass wir damit Vertrauen vermitteln können, dass wir damit vielleicht auch eine Situation vermitteln können, dass wir unterschiedliche Perspektiven einnehmen, ohne dass wir jedes Argument ausgetauscht haben. Und das klingt wieder so ein bisschen, wie soll man das sagen, schon fast abgehoben, aber ich glaube, du weißt genau, was ich meine. Und ich hoffe, unsere Zuhörer zum aktuellen Zeitpunkt jetzt auch, dass wir anfangen, uns zu fühlen. Und wenn wir anfangen, uns zu fühlen, dann ist es viel, viel leichter, die Perspektive eines anderen Menschen einzunehmen. Und mit diesem Fokussieren auf den Moment, das ist etwas, was für mich vermutlich das Nummer eins Thema in meiner Rolle als CEO ist. Das versuche ich ganz massiv zu prägen. Das zweite Thema ist, dass es mir wichtig ist, Dinge vorzuleben und zu versuchen, auch allen Führungskräften mit auf den Weg zu geben, dass es unsere Aufgabe nicht vorrangig ist, die fachliche Komponente von einer Person weiterzuentwickeln, sondern ganz unabhängig von der Position, ganz unabhängig von dem Unternehmen, für das wir tätig sind, zu versuchen, der Person zu helfen, zu wachsen. Wenn es wir schaffen, dass es der Person gut geht und dass die Person wächst, dann wächst das Unternehmen ganz automatisch. Das ist eine Konsequenz, die sich gar nicht vermeiden lässt. Also ist der Schwerpunkt in der Führung gar nicht so sehr, lass uns die dritte Nachkommastelle von der Kennzahl optimieren, sondern vielmehr der Schwerpunkt darauf, wie schaffe ich es, die Menschen weiterzuentwickeln, wie schaffe ich das, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und dann kommt das Ergebnis fast von alleine. Denn in den allermeisten Fällen wissen die Teams in Unternehmen ja, was zu tun ist. Aber der Unterschied ist, fühlen sie sich wohl dabei? Haben sie das Gefühl, die Rückendeckung zu haben? Bekommen sie alles, was sie benötigen? Und damit meine ich nicht nur Ressourcen, sondern vor allen Dingen das Thema emotionale Unterstützung. Ne? Ich glaube an dich, ich vertraue dir. Mach, du bist hier, weil du toll bist. Ich schätze dich als Menschen. Ich habe eine hohe Wertschätzung für das, was du tust. Und ich bin für dich da, wenn du mich benötigst. Und diese Komponenten, die sind für mich viel, viel wichtiger. Und umso mehr Führungskräfte ich damit auf den Weg, mit auf die Reise nehmen kann, umso schneller merke ich, dass es Menschen gut geht, umso mehr Augen sehe ich funkeln und umso schneller entwickelt sich das EBITDA des Unternehmens.
Oh. Olli, ich glaube, da müssen wir einmal einen Moment durchatmen, weil da ist so viel drin in dem, was du erzählst. Ich würde ganz gern nochmal zurückgehen zu dem ersten, was du sagst, und dann von dort aus wieder Schwung nehmen nach vorne. Das erste, wo du sprachst, ist überhaupt Gefühle zuzulassen, aber nicht im Sinne von, wie ich es manchmal höre, ach, lass uns nicht zu emotional sein. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich glaube, dafür muss man tot sein. Sondern in dem Sinne, wie ich dich gehört habe, sie als Intelligenz zu begreifen. Es gibt Dinge, die ich noch nicht formulieren kann, die in meinem Bewusstsein noch nicht da sind, die mein Körper aber schon lange weiß und spüren kann. Es gibt sehr viel mehr zu wissen, als wir ausdrücken können. Ich mag es gar nicht sagen, mein kleiner Bruder, mein sehr großer kleiner Bruder, ist ja Pilot bei der Lufthansa, und ich lerne ganz viel darüber, wie dort in Drucksituationen, überhaupt in solch höchst verantwortlichen Situationen, auch geführt wird, uns selbst und das Team. Und er sagte, wir haben da so eine Art Drill. Wenn jemand etwas, ein Thema hat oder eine Frage, sagen Sie, name the feeling. Name the feeling. Und das finde ich ist genau das, was du gesagt hast, weil da ist noch etwas. Und das führte zum Zweiten, was du sagst, ihr helft euch gegenseitig, diese Ressource zu nutzen und das zu spüren. Wohl wissend, dass der sehr viel intelligent ist. Und selbst das heißt ja nicht, und das habe ich auch bei dir gehört, dass es ausschließt Zahlen, Daten, Fakten. Ja, klar, die nehmen wir auch. Nur leider sind die meisten Situationen in Unternehmen so komplex und so interdependent, dass ein rein lineares Denken meist gar nicht hilft und auch immer nur rückwärtsgewandt ist, meistens. Oder interpoliert, gewisser Form. Und um das wieder zu können, müssen Leute sich wohlfühlen. Denn wenn ich Angst habe und Druck, kann ich all diese Dinge gar nicht spüren. Oder es wird immer schwieriger.
Richtig.
Und dann sprachst du eben von diesem unglaublichen Geschenk und Präsenz. Und ich frage mich, wenn Menschen das sehr, sehr häufig spüren und sagen, hey, wie ist denn das so bei Gundlach Packaging? Und dann sagen, okay, ich kann dir gar nicht sagen, aber die Leute sind so da. Ich glaube, dann bewerben sich mit der Zeit immer mehr Menschen, denn das kriegst du so häufig nicht.
Das auch ich.
Und dann das Letzte, was du sagtest, was von dort aus auch geht, dass du deine Führung wirklich sehr, sehr, sehr konkret als Dienstleistung begreifst. Und dazu gehört auch diese Frage, was kann ich tun, damit der andere wächst? Und das ist ja so oder so in meinem Interesse. Und da
Absolut.
würde ich so gerne noch mal ein bisschen weitermachen. Was sind aus deiner Erfahrung Dinge, Reaktionen, Dinge, auf die du achtest, die Menschen hilft zu wachsen? Und zwar in doppelter Hinsicht. Auf der einen Seite wachsen, dass ich mehr kann, mehr verstehe, aber auch, weil Wachstum, Lernen eine Energiequelle ist. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich immer noch versuche, Ukulele zu spielen, obwohl sich das ja niemand länger als eine halbe Stunde irgendwann anhören wird. Aber es bringt einfach Spaß. Ich kann da was lernen. Wie hilfst du deinen Leuten und damit letzten Endes ja deinem Unternehmen aus deiner Rolle heraus zu wachsen?
Ja, ich fange vielleicht mit dem an, was vielleicht am wenigsten erwartet wird, und das ist das Thema Inspiration. Und aus meiner Perspektive, wenn wir Dinge erleben, wenn wir Dinge spüren, dann können wir sie nie wieder nicht sehen. Wenn wir sie einmal gesehen und wirklich gefühlt haben, dann können wir nie wieder so tun, als hätten wir das nicht erlebt. Und das kommt häufig mit einer gewissen Inspiration. Und die Inspiration kann überall herkommen. Und so nehme ich das Team hin und wieder ganz bewusst aus einer Situation heraus und versuche, sie Erfahrungen machen zu lassen. Erfahrungen als Mensch, Erfahrungen als Gruppe von Menschen, als Einzelperson und in der Beziehung der Menschen untereinander. Und diese Erfahrungen, die können ganz unterschiedlich sein. Ob wir in der Nacht mit Eseln spazieren gehen oder das, wo wir beide ja bei einem Abendessen zusammensaßen und ich sehe das, habe das Bild hier hinter mir stehen, wir gemeinsam Kunst machen und an der Stelle haben, oder ich habe noch ganz viele andere Beispiele. Es bleibt immer etwas hängen, weil wir tun etwas in der Situation. Wir bekommen eine Inspiration, weil wir etwas tun, was vielleicht auch anders ist als das, was wir in unserem normalen Alltag so erleben. Und aus dieser Inspiration heraus fangen wir an, drüber nachzudenken. Wie hat sich das angefühlt? Oh, ich konnte plötzlich Dinge tun, von denen ich nicht wusste, dass ich sie tun kann. Oder ich habe gespürt, wie zum Beispiel ein Tier auf mich reagiert hat. Und was bedeutet das? Warum hat ein Tier auf mich anders reagiert als auf andere Menschen? Und schon fange ich an zu reflektieren. Ich fange an, drüber nachzudenken. Ich versuche eine Analogie herzustellen. Was bedeutet das in der Art und Weise, wie wir das Unternehmen betreiben, wie wir unser Geschäft betreiben? Und das Thema Inspiration hat für mich da eine große Bedeutung. Und von daher machen wir hin und wieder mal Dinge, wo vielleicht die eine oder andere Person sagen würde, ist ja, ihr macht was genau? Das ist jetzt ja irgendwie anders als erwartet. Und gleichzeitig würde ich sagen, naja, aber unsere Erfolge sind vielleicht auch anders als erwartet. Und von daher nehmen wir uns diese Zeit ganz bewusst. Das
Bevor
ist
du auf ein nächstes Thema eingehst, du hast
ja.
Esel gesagt. Da bin ich
Ja.
ganz sicher, dass einige sagen werden: Moment, lass mich nochmal zurückspulen.
Ich habe
Jetzt
Ihnen
habe ich
gesagt.
unseren Hörerinnen ja ein bisschen was voraus. Wärst du bereit, das mal zu erzählen? Welche Rolle spielen Esel in deinem Leben und welche Rolle spielten sie an diesem Abend, auf den du gerade ansprichst?
Ja, ich habe eine der ersten Veranstaltungen, wo ich die Führungskräfte hier der Gundlach Packaging Group für 1,5, 2 Tage an einen anderen Ort eingeladen habe, wo sie nicht wussten, was passiert, wo es keine Agenda gab, keine Vorbereitung gab. und wir uns diese fast 2 Tage fast ausschließlich mit dem Thema Kultur beschäftigt haben. Und wir haben uns am ersten Tag recht intensiv damit beschäftigt, wie fühlen wir uns, wie geht es uns, wie sind wir groß geworden, was sind unsere Ängste, was sind unsere Hoffnungen, wie gehen wir miteinander um, was haben wir für Menschen im Leben erlebt, die uns besonders geprägt haben, warum haben wir uns in gewissen Situationen mit Menschen sehr wohl gefühlt und in welchen Situationen haben wir uns vielleicht auch nicht so wohl gefühlt und was konnten wir daraus ablesen. Und das war ein Startpunkt zu ganz, ganz vielen Themen, die wir hatten. Und jeder von uns hat sehr viel preisgegeben von sich und so natürlich ich auch. Und das Ganze fing an, dass ich viel darüber erzählt habe, dass ich Esel sehr mag und sehr schätze. Und so habe ich im Laufe des Tages, wo wir über verschiedene Themen diskutiert haben, auch immer wieder diesen Bezug zu Eseln hergestellt, und warum sie mir nahestehen und was ich daran so schätze. Und ich glaube, das habe ich zumindest nachhinein so gespiegelt bekommen. Und wenn man das Team heute fragt, dann würden wahrscheinlich immer noch viele sagen, so hey, am Ende des Tages sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass wir jetzt ins Restaurant gehen, irgendwie einen Salat, eine Pizza essen und den Abend ausklingen lassen. Und es wurde dann schon relativ spät und es war dunkel. Und so habe ich dann alle eingeladen, in einen Bus zu steigen, beziehungsweise wir hatten zwei so kleine Busse und wir sind dann auf eine Eselfarm gefahren. Und da waren dann plötzlich die Tiere, über die ich den Tag über berichtet und erzählt habe. Und wir sind dann mit diesen Eseln spazieren gegangen. Jeder, oder fast jeder hatte dann einen Esel an der Hand. Und Esel sind faszinierende Tiere. Sie haben kein Statussymbol, sind keine Ego-Tiere, so wie ich sie wahrnehme. Sie sind hart arbeitend, sie sind sehr intelligent, sie sind sehr feinfühlig. Und vor allen Dingen kann ich mit Druck, Härte, Gewalt, oder mit ich bin jetzt stärker, wichtiger als du, bewege ich einen Esel mal absolut nicht einen Millimeter. Wenn ich an einem Esel reiße, werde ich ihn nicht bewegen. Wenn ich einen Esel anschreie, werde ich ihn nicht bewegen. Wenn ich das ein Esel an einem Band führen möchte und ich habe das straff, wird der Esel sich nicht bewegen. Wenn ich dem Esel das Gefühl gebe, ich mag dich und ich bin keine Gefahr für dich, dann kann ich mit dem nahezu Pirouetten drehen. Dann brauche ich nicht straff führen. Ich muss nicht hart sein. Ich muss nicht laut werden. Sondern ein Esel funktioniert sehr, sehr stark über die Art und Weise des Vertrauensaufbaus, des wie gehe ich miteinander um. Und da zu spüren, wie die Tiere auf die Gruppe reagiert haben, wie sie auf uns reagiert haben, und da konnten wir ganz viel ablesen von den Themen, wie wir im Laufe des Tages besprochen haben, wie wir als Führungskräfte wirken wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir auch mit unseren Teams umgehen wollen. Und das dann am gleichen Tag so zu spüren, war genau eins dieser Momente, wenn ich sage, inspirieren, und das kann von ganz vielen Momenten kommen, dann hat das nichts damit zu tun, wo man ja umgangssprachlich, finde ich, leider sagt, du Esel ist eher ein Schimpfwort, sondern es geht überhaupt gar nicht in die Richtung, sondern dass ich das für faszinierende Tiere halte und wir da wirklich spüren und erleben konnten, was Führung bedeutet und wie andere Lebewesen auf uns reagieren. Und das war zum Beispiel diese
Was
Eselaktion.
für eine schöne Geschichte und Anekdote aus so also vielen anderen Gründen, auch weil du ja auf dem Weg, bewusst oder unbewusst, eine Metapher schaffst, eine Sprache, die euch jetzt allen zugänglich ist, so eine, als eine Art Shortcut für den Alltag. Zweitens ein Bild, ich glaube, dass unsere Sprache sehr bildlich ist, fast alles, was wir sprechen, ist metaphorisch in irgendeiner Weise und verbindet uns mit dem Un- oder Unterbewussten, auch da, um Zugang zu kriegen und um andere Dinge auszudrücken, die ich in linearer Sprache so gar nicht rüberbringen kann. Und ich erlebe immer wieder, dass Sprache und wie wir Dinge deuten, allein schon, dass du das Gespräch suchst, wofür führen wir überhaupt? Und das ist zentral, dass wir uns diese Zeit nehmen. Denn man kann das auf sehr verschiedene Arten und Weisen deuten und interpretieren und deshalb entscheiden und im Alltag handeln. Und dafür nimmst du dir immer wieder Zeit, mal etwas länger über 2 Tage, mal sind es wahrscheinlich 5 Minuten bei einem Kaffee.
Richtig.
Aber weil es zentral ist, wie du es eingangs sagtest, der Mensch steht vorne, weil von dort aus alles ausgeht, höre ich bei dir, ist es immer wieder im Zentrum der Reflexion. Und von diesem Bewusstsein aus sprecht ihr dann über Operations und Strategie und Taktik und Fragen, die anstehen, die in diesem Raum gehalten werden müssen. Denn du sagtest ja eingangs, das, was ihr tut, ist höchst innovativ. Ihr habt die Dinge, die quasi Brot und Butter sind, aber ihr versucht, und Innovation, ja, per Definition gibt es das ja noch nicht. Also braucht es die Fähigkeit, Dinge auszusprechen, die noch unperfekt sind, die vielleicht irgendwie komisch sind, wo man auch mal daneben liegen kann. Interpretiere ich das richtig? Da gibt es eine Verbindung
Absolut.
zwischen der Strategie der Innovation, von der du eingangs sprachtest, und dieser Innovation. Also es gibt eine Verbindung zwischen der Innovationsfähigkeit von Gundlach und Esel.
Definitiv. Und das ist ja, also das Eselbeispiel, was wir eben erläutert hatten, das ist ja ein Teil, was wir getan haben, was uns geprägt hat im Rahmen unserer Kultur, die wir haben. Und das, was wir sagten, die Kultur beeinflusst alles, was wir tun und so natürlich auch unseren Innovationsprozess. Und von daher gibt es ja schon eine klare Korrelation. Und es gibt noch viel, viel mehr. Und es gibt dann auch teilweise Situationen im Alltag, die mich sehr, sehr glücklich machen. Und manchmal spüren wir die Kultur auch sehr präsent an der Art und Weise, wie wir reden oder wie wir Meetings eröffnen oder wie wir Entscheidungen treffen. Zum Beispiel eine Sache, die schon fast als Ergebnis dabei herauskommt. Das Team hält unglaublich stark zusammen. Unglaublich stark. Also das ist so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Da fehlen mir jetzt wirklich gerade die richtigen Worte. Aber wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, so wenn im Sandkasten irgendwie einer von meinen Freunden irgendwie Sand in die Augen geschmissen bekommen hat, dann standen wir alle plötzlich da und haben zusammengehalten und dafür gesorgt, dass keiner alleine dasteht. Und ich habe ein ähnliches Gefühl hier. Das ist ein starker Zusammenhalt. Wenn es mal jemandem nicht gut geht, jemand gerade irgendwo Schwierigkeiten hat, oder von außen, wir sind nun mal in einem Markt, irgendwie, ich weiß das richtige Wort nicht, aber so, wie attackiert wird, dann stehen wir da zusammen. Also das ist eine sehr, sehr eingeschworene, eng zusammenstehende Mannschaft und ich glaube, dass uns das sehr stark macht. Und es macht mich echt sehr glücklich, wenn ich das auch sehe. Wenn ich sehe, wie plötzlich Kolleginnen und Kollegen zu jemandem kommen und sagen, hey, du brauchst, glaube ich, Unterstützung. Was kann ich für dich tun? Und das spüren und nicht erst warten, dass was passiert, sondern merken, fühlen, spüren, irgendwie haben wir gerade jemanden in unserer Gemeinschaft, der geht es gerade nicht gut oder die braucht gerade irgendwie Unterstützung und das dann kommt. Und das auch unaufgefordert kommt. Und wir nicht warten, bis jemand den Arm hebt und sagt, übrigens, mir geht's nicht gut, sondern wir als Gemeinschaft das spüren und dementsprechend auch jeder das Gefühl hat, ich werde hier nicht hängen gelassen. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Und vielleicht noch ein konkretes Beispiel, noch aus dem Arbeitsalltag, und da könnten wir ganz viele nehmen. Aber wir sprechen auch über Gefühle, wenn wir die Entscheidungen treffen, weil auch der aktuelle Gefühlszustand eine Relevanz und einen Einfluss auf unsere Entscheidungen hat. Und ich gebe ein Beispiel. Wenn ich morgens ein unglaublich tolles Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen hatte und das war toll. Und dann haben wir Bewerber da und ich habe das Gefühl, boah, was für tolle Menschen und die können wir vielleicht zu uns gewinnen. Und dann höre ich noch, wir haben ein Projekt, einen Kunden gewonnen und wie auch immer. Und dann treffe ich zum Mittagessen noch irgendjemanden und das ist total super. Und dann, also wirklich, dann fliege ich wie auf Wolke 7. Ich bin voll aufgeladen, also wirklich. Und dann denke ich, wir rocken die Welt und alles ist super. Und gleichzeitig habe ich dann vielleicht am Nachmittag eine Investitionsentscheidung zu treffen, die auch weitreichende Konsequenzen haben kann. Ja, wir sagen, boah, da müssen wir. Das bedeutet, dass dann bin ich davon überzeugt, dass es auch hilft. Wenn ich dem Team sage, hey, passt mal auf, ich bin schon echt euphorisch. Also in unserer Mythologie, wenn wir vom Stimmungsaufzug sprechen würden, sage ich bin im Penthouse gerade. Vielleicht fliege ich sogar über dem Gebäude. Also ich bin gerade richtig gut drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht irgendwelche kritischen Themen übersehen könnte, ist gerade höher, als wenn ich ausbalanciert gerade wäre. Könnt ihr bitte darauf achten? Oder genauso, wenn das jetzt auf der anderen Seite so war, dass ich vielleicht gerade sehr schwierige Gespräche, Situationen zu meistern hatte, dann sage ich das auch dem Team und sage, hey, wenn ihr mir das einordnen könnt, nehmt das in keinster Art und Weise als überkritisch, aber ich bin gerade in meinem Stimmungsaufzug ein bisschen weiter unten. Ich habe gerade ein paar Erfahrungen gemacht, die haben mich gerade ein bisschen geprägt und vielleicht sind die noch so ein bisschen in mir drin. Also nicht wundern, ich bin vielleicht ein bisschen kritischer, als ich das normalerweise wäre. Und wenn wir das so ausbalancieren im Team und wir lassen es zu, wieder diese Gefühle sprechen zu lassen, dann kann ich auch die Reaktion der anderen Menschen besser einschätzen und wir können gegenseitig aufpassen, dass uns nicht situative Gefühle zu sehr prägen in einer Entscheidung, wie wir sie zu treffen haben, die weitreichende Konsequenzen für das Unternehmen haben kann. Und für mich ist das Thema Gefühle neben den Daten und Fakten einfach eine weitere Dimension. Und wenn wir diese Dimension in unsere Entscheidungsfindung mit berücksichtigen können, dann treffen wir bessere Entscheidungen. Davon bin ich überzeugt. Weil es einfach, das wäre so, als wenn ich eine Entscheidung treffe und ich würde die Daten nicht berücksichtigen. Dann würde ich auch eine Dimension außen vor lassen, die mir aber hilft, eine bessere Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass nur das Thema Gefühle eine Dimension, eine Komponente ist, die häufig, ja, vernachlässigt wird oder nicht zu Rande gezogen wird. Und ich hoffe, dass wir das ein bisschen besser machen.
Lass uns da unbedingt noch mal einen Moment verweilen, denn du hast ja noch eine ganz andere Dimension gerade reingebracht. Vorhin sprachst du von Gefühlen im Sinne von Informationsquelle. Und jetzt hast du sie noch mal beleuchtet im Sinne von, wie ich mich fühle, ist ein Indikator für die Qualität meines und der anderes Denkens in jedem Moment. Du nanntest es Stimmungsaufzug, diese Metapher hilft. Ich nenne es in Chief Energy Officer offenen und geschlossenen Herzstand. Und du hast das also wunderschön neutral betrachtet, wenn ich in einem offeneren Herzstand bin, oder lass mich mal so sagen, leider ist es häufig, glaube ich, so, dass wir sehr schwierige Entscheidungen, wo wir also am meisten Perspektive brauchen, aus einem geschlossenen Herzstand, wo wir so Angst haben, sorgevoll sind und so weiter, das ist gar nicht schlecht, aber es macht eben etwas mit unserem Kopf. Und einem offenen Herzstand meist mehr Perspektive. Und was ich gerade so wertvoll fand, ist, dass du noch so, ja, und wenn das out of balance ist, zu weit geht. Ich bin also gerade euphorisch. Auch das überhaupt mal anzunehmen, das ist der Zustand, in dem ich gerade bin. Der gibt mir Kraft und ich traue mich Dingen, die mir sonst nicht Kraft. Aber es könnte auch sein, dass ich hier und da mal etwas tue, wo ich vielleicht sage, hätte es noch mal einmal mehr durchgeatmet. Ich fand es so wertvoll, wie gesagt, wenn das besprechbar wird, so wie im Cockpit, ne? Name the feeling, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir häufiger im Nachhinein die für das Unternehmen im weitesten Sinne nützlichen Entscheidungen getroffen, wahrscheinlich größer, als wenn wir das nicht tun und so tun, als wenn wir nichts fühlen oder diesem Gefühl keinerlei Bedeutung beimessen. Ich habe also wirklich das Gefühl, dass was du da tust, ist letzten Endes dafür, die Intelligenz dieser Gruppe im weitesten Sinne zu erhöhen. Und du hast noch etwas gesagt, wo ich noch mal nachspüren, nachfragen wollte. Bitte es auch Leute manchmal sagen, was besorgt euch? Wofür habt ihr Angst? Und vielleicht ist das ja auch, das ist meine Mutmaßung, auch deshalb da, weil allein das auszudrücken und sie nicht wegkapseln zu müssen oder sie überhaupt erstmal wahrzunehmen, ist ja schon ein Teil, ja, im Doppelsinn der Lösung. Da löst sich etwas. Und ich wollte dich fragen, da Angst ja ein Teil, also Angst ist ja erstmal ein intelligentes Gefühl und gleichzeitig in der jetzigen Umgebung mit allem, was nah und entfernt passiert, von Ukraine bis Palästina und Israel und so weiter, all das berührt Menschen ja. Es geht morgens durch die Nachrichten rein, es hat direkte Konsequenzen auf Inflation und anderes. Wie arbeitest du mit Angst? Wie gehst du mit Angst um? Und wie versuchst du, wenn du sie kannst, sie in etwas zu verwandeln, was vielleicht produktiver ist?
Ja, zuerst würde ich sagen, dass ich versuche, eine Angst niemals zu bewerten. Also nicht zu sagen, eine Angst ist unangebracht oder unbegründet, sondern versuchen, ohne Wertung diesem Gefühl nachzugehen. Denn es basiert ja auf irgendetwas und einer Erfahrung der Vergangenheit. Aufgrund eines, wie soll man das sagen, einer Unsicherheit, aufgrund von fehlenden Informationen. Oder es gibt verschiedene Quellen, die einen Angstzustand hervorrufen können, aus meiner, ich sag mal jetzt, nicht theoretischen Erfahrung einfach heraus. Und zu spüren und das anzusprechen, ich habe gerade Angst und ich möchte mit euch teilen, wovor ich gerade Angst habe und zu beschreiben, zu versuchen zu beschreiben, wovor ich gerade Angst habe und was das ausgelöst hat, ist häufig der Startpunkt einer sehr wertvollen Diskussion. Eine Diskussion, in der wir uns als Menschen noch besser verstehen, kennenlernen, aber auch ganz inhaltlich, fachlich gesprochen, kommen damit Dinge häufig noch ans Tageslicht, wo wir sagen, hey, das ist, danke, danke, dass du das so zum Ausdruck gebracht hast. Und ich sehe jetzt etwas, was ich vorher nicht gesehen habe. Du hast jetzt eine Perspektive nochmal aufgebracht durch das Äußern, was deine Angst jetzt hervorgebracht hat. Daran habe ich so noch nicht gedacht. Und lass uns gemeinsam versuchen, damit umzugehen. Und wenn eine Angst nicht in einem drin bleibt, sondern ausgesprochen ist, und ich habe als die Möglichkeit, damit umzugehen, dann kann eine Angst häufig zu einer wirklich guten Energie werden. Denn wenn ich das Gefühl habe, ich habe Angst, aber diese Angst wird mir genommen, nicht weil mir jemand sagt, hey, jetzt hat man keine Angst und jetzt mach mal weiter, sondern weil ich spüre, dass ich in einem Dialog Komponenten bekomme, die bei mir selber sagen, okay, das fühlt sich gar nicht mehr so schlimm an. Ich habe einen Weg gefunden, damit umzugehen. Ich mag das vielleicht, mir mag das nicht gefallen, aber ich habe vielleicht eine Möglichkeit gefunden, damit umzugehen. Das kann teilweise Energie wieder freisetzen. Und was wir versuchen, auch immer mal wieder einzuordnen, ohne nochmal ausgesprochen, dass wir Ängste ignorieren, dass wir versuchen zu unterscheiden, was kann ich unmittelbar entscheiden, was kann ich in irgendeiner Art und Weise beeinflussen und was ist etwas, und diese Begrifflichkeit, die habe ich ja unter anderem auch mit von dir, was ist Schwerkraft, was ist einfach so, dass es gegeben ist, wo ich sage, es gefällt mir vielleicht nicht. Aber ich kann es auch nicht beeinflussen. Und wenn ich es nicht beeinflussen kann, was habe ich für Möglichkeiten, damit umzugehen an der Stelle? Und manchmal ist diese Einsortierung in was ist Schwerkraft, was kann ich beeinflussen, was kann ich entscheiden, hilft schon mal erst eine gewisse Ordnung reinzubekommen in die Situation, die mich vielleicht beschäftigt. Und von daher ist für mich, wie gesagt, nochmal zusammenfassend, Angst nichts, was ich bewerte, sondern Angst etwas, wir sagen, wenn du magst, lass uns tiefer einsteigen. Was fühlst du gerade genau? Und lass uns mal versuchen, was dieses Angstgefühl herbeigeführt hat. Und dann zu versuchen, dem nachzugehen und Perspektiven auszutauschen, Informationen auszutauschen. Vielleicht hat auch manchmal hilft eine weitere Information, die, wenn, als sie noch gefehlt hat, dazu geführt hat, dass eine Angst eingetreten ist. Und Ängste, und das bewegt uns ja, glaube ich, auch im beruflichen Alltag sehr massiv. Durch all dem, was bei uns so passiert in der Welt, passieren einfach die Veränderungszyklen viel, viel schneller, als es vielleicht auch in der Vergangenheit schon passiert ist. Und dieses ständige Wiederverändern sorgt dafür, dass, glaube ich, auch viele von uns gewisse Ängste entwickeln, weil ich muss mich wieder auf etwas Neues einlassen und muss wieder mit einer neuen Situation umgehen, die ich aus der Vergangenheit vielleicht so nicht kannte. Das Gefühl zu haben, dass ich nicht hängen gelassen werde, dass ich Menschen habe, auf die ich mich verlassen kann, das Thema Kultur wieder, wie gehen wir miteinander um, sorgt auch manchmal dafür, dass ich einen Veränderungsprozess begegnen kann, dass ich mich auf etwas einlassen kann, wo ich vielleicht noch nicht genau weiß, was auf mich zukommt, aber wo ich nicht sofort Angstzustände bekomme, weil mir das Umfeld und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, einen gewissen Halt gibt. Und dieser Halt ist, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das okay ist, hier nachts im Dunkeln hier den Berg hoch und runter zu laufen. Aber ich habe vor mir ganz tolle Menschen, ich habe hinter mir ganz tolle Menschen und links und rechts habe ich auch tolle Menschen. Und wenn die in meiner Nähe sind und die kennen den Weg und die sind da auch schon mal lang gegangen und die passen auf mich auf und heben mich auch wieder auf, wenn ich gestolpert bin, dann mag ich vielleicht mit einem anderen Zustand nachts diesen Berg hoch und runter laufen, als wenn ich das Gefühl habe, ich muss ihn alleine hoch und runter laufen, mitten in der Nacht. Und dieses Gefühl zu haben, dass ich Menschen um mich herum habe, was sehr stark durch die Kultur geprägt ist, sorgt auch im beruflichen Alltag manchmal dafür, dass wir Ängste nehmen können. Sagen können, hey, wir sind dabei. Und ne, wir lassen niemanden zurück. Und glaub mir, zusammen, wir kommen da schon hoch. Und zusammen kommen wir da auch wieder runter. Und wenn irgendjemand stolpert, sind wir genügend Menschen, die darauf aufpassen, dass du nicht fällst, sondern dass du aufgefangen wirst. Und diese Situation, die hilft uns kulturell häufig, diese Angstgefühle zumindest abzumildern.
Danke, dass du da mal reingegangen bist, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Teil der Realität ist. Und das, worüber wir bei dir sprechen, da geht es ja gar nicht darum, etwas auszuwählen, sondern mehr einzuschließen und weniger auszuschließen, vollständiger zu werden und anderen zu erlauben, vollständiger zu sein. Ich fand das super spannend, weil du gerade gesagt, so eine schöne Wechselwirkung beschrieben hast. Auf der einen Seite, wie gehe ich mit starken Gefühlen um? Du hast zwei Dimensionen, habe ich gehört. Das eine ist ja auch, der Kopf kann mir zu Hilfe kommen, indem ich vielleicht einen Filter benutze, zum Beispiel sagen, lasse ich mal ein Stückchen auf den Balkon gehen und mir die Frage stellen, auf die es keine perfekte Antwort gibt, aber sie ist eine wunderschöne Einladung. Was kann ich hier beeinflussen und was nicht? Was muss ich vielleicht jetzt gehen lassen? Ich kann es nicht ignorieren, aber ich lasse es jetzt ziehen. Und wo kann ich den Rest meiner Energie darauf fokussieren und du etwa da etwas zu bewirken? Was umgekehrt mir wieder ein Gefühl gibt von Wirksamkeit. Ich kann etwas bewirken. Ich glaube, dass diese Art und Weise, das Leben zu betrachten, lebensrettend sein kann, gesundheitsfördernd ist. Es wird so viel über mentale Gesundheit gesprochen und dann gesagt, gebt doch allen mal eine Woche mehr Urlaub. Ich glaube, das kannst du machen und in der Woche ganz schrecklich krank sein. Das passiert alles innen und ist keine Frage von Fitnessangeboten, auch wenn diese hilfreich sein können. Und das andere, was du sagtest, war umgekehrt, wie die Präsenz der anderen. Und das kann manchmal sehr praktisch sein. Sagen, was brauchst du gerade? Wie kann ich helfen? Bis zu, erzähl mal. Was auch immer die Situation erfordert, kann wiederum unser kleiner Amygdala da oben sagen, du, alles in Ordnung. Du wirst jetzt noch nicht sterben. total spannend.
Ja.
Mensch, Olli, was für eine Reise. Wir wussten ja, dass das passieren wird. Wir könnten diesen Podcast sehr gerne 2 Stunden laufen lassen. Aber dann wird die Autofahrt der meisten Hörerinnen vorbei sein. Deshalb versuche ich mal, eine Abzweigung zu finden. Wenn ich bei dir ein Jahr in eine CEO-Lehre gehen könnte. Was glaubst du, wäre das Wichtigste, was ich bei dir lernen dürfte?
Menschen zu spüren und du als Mensch so zu sein, wie du als Mensch bist. Ich würde wahrscheinlich wenn du mit mir in eine CEO-Ausbildung gehen würdest, gar nicht so viel in Situationen dich befinden, wo ich dir sage, so ich erkläre dir jetzt mal, wie die Bilanz funktioniert oder wie die P&L funktioniert. Das ist einfach. Und da möchte ich nicht respektlos der Fachmaterie gegenüber sein, aber das sind die einfachen Komponenten. Ich würde sehr viel Zeit mit dir verbringen, zu versuchen, deine Sinne zu schärfen, Situationen zu fühlen, Gefühle zuzulassen in einer Welt, die geprägt ist von Kennzahlen, von Regeln, von Hierarchie, von all diesen aus den männlichen Attributen, du musst Stärke zeigen, du bist hier die Person, die an der Spitze der Organisation steht. Du darfst keine Schwäche zeigen. Ich würde versuchen, dir die andere Seite zu zeigen von, hey, sei der Boris, der du bist. Und gib den Menschen in deinem Umfeld die Möglichkeit, dich als Boris wahrzunehmen und zu spüren. Und schärfe deine Sinne. Sei mutig. Hör auf dein Bauchgefühl. Ignoriere nicht die Daten und Fakten und Zahlen und alles, was dir zur Verfügung steht. Aber wenn du ein richtig guter CEO werden möchtest, dann erlaube dir die weitere Dimension, diese weitere Komponente. Die würde ich versuchen, dir beizubringen, denn, oder zu vermitteln, oder diese Perspektive dir zu aufzuzeigen. Denn die kommt aus meiner Perspektive bis zum heutigen Tage häufig zu kurz. Das ist nicht das, was man in den Hochschulen und Universitäten vorrangig vermittelt bekommt. Vermutlich auch schwer. Also würde ich versuchen, dir das zu zeigen. So würden wir,
Es
glaube
hört
ich, die Zeit
sich
miteinander
an
verbringen.
nach einer wertvollen Lehre, die vielleicht auch tatsächlich dann den Titel verliert, verdient nicht nur menschliche Führung, sondern bewusste menschliche Führung und das mit Bedeutung, mit erfahrbarer Bedeutung zu füllen. Und wenn du selbst mal nach vorne schaust, du wirst das ja hoffentlich noch viele, viele Jahre machen dürfen, mit viel Freude, mit vielen
Ich
Menschen,
auch.
die dich umgeben. Was würdest du ungemein gerne in den nächsten 10 Jahren als Führungskraft noch lernen? Und was möchtest du verlernen?
Ich glaube, das klingt ein bisschen pauschal gesagt, aber ich meine das wirklich. Ich bin in meiner Entwicklung, auf meiner Reise noch so weit am Anfang, dass noch so viel zu lernen, auch in den Themen, die wir eben schon beleuchtet haben, auch das Leben in dem Moment, das Fokussieren, die Präsenz, das Zulassen der Bauchgefühle, das Umgehen in Situationen, die auch mal hektisch und stressig sein können. Gerade da ist es wichtig, über all die Dinge mit einfließen zu lassen, über die wir uns gerade unterhalten haben. Und ich glaube, das sind Dinge, da lerne ich mit jedem Tag dazu, mit jeder Interaktion, mit jedem Menschen, dem ich begegne, mit jeder Inspiration, die ich mir von links und rechts irgendwo reinhole, wachse ich ja als Mensch, wachse ich an der Aufgabe, wachse ich als Mensch, und da gibt es noch viele Dinge, die ich lernen möchte. Vielleicht eine Komponente, die ich für mich selber noch gerade sehr stark versuche, für mich selber noch weiter zu erarbeiten, ist das Managen und Regeln von Geschwindigkeiten. Wann können wir schnell vorangehen? Wann müssen wir mal innehalten? Und dieses Regeln von Geschwindigkeiten in gewissen Situationen ist etwas, was ich sehr faszinierend finde, womit ich mich zum Beispiel jetzt gerade recht intensiv beschäftige. Und wenn du fragst, was würdest du jetzt gerne zulernen, ist das einer von ganz vielen Komponenten, die ich versuche noch weiter voranzubringen.
Das kann ich total nachvollziehen, denn es scheint mir eine Dimension des Fühlens zu sein. Des Fühlens, wie viel Wandel kann ja dieser Organismus, wenn ich ein Unternehmen als Organismus, als eine Verbindung zwischen vielen Organismen, die in sich ja auch Organismen sind mit Millionen von Zellen, wie viel kann dieser Organismus gerade ertragen? Wie schnell kann der Baum umgepflanzt werden? Das kann er. Dafür muss das die Erde gebettet werden, es braucht Wasser und so weiter. Wie viel erträgt der? Und was sind eigentlich einige Dinge, so, oh, gar kein Thema. Machen wir, geht morgen sofort los.
Richtig, ganz genau. Und das finde
Ich
ich
finde
ein.
es so schön, dass du sagst, es ist ein Gespür, weil es dafür keine Regel gibt, sondern du musst es jedes Mal wieder neu entdecken.
Ganz genau. Und den letzten Satz dazu noch. Deine Frage hat ja eine zweite Komponente noch. Grundsätzlich, wenn ich, oder was möchte ich auch erreicht haben? Ich glaube, natürlich hoffe ich, dass wir dann dass wir Grundlag-Packaging und den Unternehmen, die ich sonst noch helfen darf in verschiedensten Rollen, dass die sich gut entwickeln. Aber ich hoffe auch, dass wir es geschafft haben, dass den Menschen, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, dass es denen gut geht. Und dass wir es vielleicht sogar geschafft haben, in der einen oder anderen Situation Momente zu erzeugen, die vielleicht am Ende ihrer Karriere oder vielleicht sogar am Ende ihres Lebens zurückschauen und sagen, das war toll. Das war ein schöner Moment. Und umso mehr wir von diesen Momenten erzeugen können, glaube, umso erfolgreicher waren wir in unseren Rollen. Und das ist etwas, vielleicht auch ein weiterer Aspekt, der mich jeden Tag antreibt.
Es ist eine Sache, die uns beide sehr verbindet. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, nur es eigentlich vielleicht mal unterstreichen, weil ich glaube, dass in Summe, wenn ich alle unsere Unternehmen betrachte, es ist eine gemanagte Gesellschaft, in der Tausende und Hunderttausende von Menschen entweder direkt arbeiten oder in den Familien mit Freunden und Menschen in Berührung sind, die gerade arbeiten in diesem Moment. Und wir haben deshalb, glaube ich, eine Möglichkeit und eine große Verantwortung, die gesamte Gesellschaft zu beeinflussen. Denn diese Gefühle, wie ich meine, die trage ich ja mit nach Hause. Na Schatz, wie war dein Tag heute so? Was Menschen dann fühlen und mit in die Nacht tragen, 365 Tage im Jahr, hat etwas damit zu tun, wie sie sich außerhalb der Unternehmen fühlen und dort denken und handeln. Und deshalb vielleicht in dem Spirit. Ja, so als abschließender, ich sagte ja irgendwann mal, Robert Koch hat wohl irgendwann mal gesagt, die Frage ist zu schön, um mit einer Antwort versaut zu werden. Sie ist also gar nicht so gemeint im Sinne von, lass da mal eine Antwort drauf haben, sondern vielleicht so als Ausblick. Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir nur eine einzige Sache wünschen, die alle unsere Unternehmen signifikant stärken würde. Was würdest du mit dem Sauerstoff machen?
Menschlichkeit. Damit werden ganz, ganz viele Probleme gelöst. Und ich glaube, dass es in vielen Unternehmen genau daran scheitert. Und von daher würde ich den Zauberstab dafür nutzen, für mehr Menschlichkeit zu sorgen.
Olli, was für ein Schlusswort. Dann lasse ich das für heute einfach mal genau da stehen, und ich weiß, dass wir noch viele Gespräche auf anderen Ebenen führen werden, und vielleicht auch irgendwann wieder hier. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit zusammen.
Sehr, sehr gerne. Danke dir, hat Spaß gemacht.